Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Ich freue mich, dass wir gemeinsam nun diese Credo-Sendung miteinander gestalten können. Mein Name ist Peter Sonneborn. Heute Abend beginnen wir eine kleine neue Reihe mit einem altbekannten Referenten. Es ist Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol und er wird uns heute, ab heute in mehreren Folgen, sein neuestes Buch vorstellen. Und dieses Buch heißt Chancen im Wertechaos, die 10 Gebote in unserer Zeit. Ich begrüße Sie herzlich, Herr Dr. Egger.
Grüß Gott, Herr Dr. Sonneborn.
Dr. Egger, es ist schön, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns dieses neue Buch durchzunehmen, durchzusprechen. Der Titel klingt vielversprechend. Das Buch ist es auch, so viel kann man schon vorwegnehmen. Chancen im Wertechaos, von Werten spricht alles, wir brauchen Werte. Aber irgendwie wissen wir nicht mehr so recht, was Werte sind. Wir haben, glaube ich, schon zum Teil verlernt, Werte mit unserem ganz natürlichen Empfinden zu erspüren und entsprechend auch hochzuhalten, wenn man da so in die Gesellschaft blickt. Umso wichtiger, dass wir die Chancen in diesem Chaos ergreifen. Die 10 Gebote in unserer Zeit, ein Blick auf die Bibel, auf das, was wir als Christen als Grundlage haben, das klingt sehr spannend. Herr Dr. Egger, bevor wir uns dem Thema selber widmen, wäre es natürlich interessant, wenn man so ein neues Buch, so ganz druckfrisch, es riecht noch neu, in der Hand hat, fragt man sich ja, wie kommt jetzt jemand dazu, der so viel zu tun hat, wie der Herr Dr. Egger, ein Buch zu schreiben, auch das noch. Und wie kam es denn dazu, wie hatten Sie die Idee, dieses Buch zu verfassen?
Ja, dieses Buch hat eigentlich eine längere Geschichte. Ich habe während meines Theologiestudiums und meines Philosophiestudiums beobachten können, dass wir aufgrund der moderneren Ideologien zunehmend das Wertebewusstsein verloren hatten. Ich habe selbst eine sehr umfangreiche Doktorarbeit geschrieben über die Krise in Europa. Und da bin ich einmal auf die Suche gegangen nach den Wurzeln dieser Krise und da bin ich praktisch zur Erkenntnis gekommen, dass mit dem Beginn der Neuzeit ein Verfall der Werte begonnen hat. Die Freiheit hat sich in einer derartigen Weise entwickelt, dass sie den Kontakt zu den Werten verloren hat. Und diese intensive Beschäftigung mit der Krise hat mich natürlich auch zum Nachdenken darüber angeregt, wie es wohl möglich sein könnte, diese Werte wieder neu zu beleben. Eine zweite Erfahrung, die mich dann angeregt hat, mich mit den Werten auseinanderzusetzen, war dann das Praktikum in der Familienseelsorge in Wien. Ich hatte mit meiner Frau Gelegenheit, über ein Jahr lang in Wien in der Familienseelsorge tätig zu sein. Und da konnte ich immer wieder mit eigenen Augen sehen, wohin es führt, wenn Menschen keine Werte mehr haben. Und da ist dann der Gedanke entstanden, ob es nicht doch gut wäre, einmal ein kleines, gut verständliches Buch darüber zu schreiben, was Werte sind und vor allem, wie man sie im Leben umsetzen kann. Und eine dritte Erfahrung, die mich dann auch dazu bewogen hat, dieses Büchlein zu schreiben, war der Religionsunterricht in verschiedenen Schulen. Da konnte ich feststellen, dass diese wunderbaren jungen Leute immer mehr verunsichert waren. Sie hatten von zu Hause oft kein gediegenes Fundament mitbekommen und sie hatten durch diese verschiedenen ideologischen Einflüsse den Eindruck gewonnen, dass alle diese Gebote und diese Werte überholt seien. Und da haben dann viele, viele Diskussionen begonnen. Und immer wieder hat man gemerkt, dass es notwendig war, die christlichen Werte neu zu erklären und neu zu begründen. Und dabei konnte ich feststellen, dass diese jungen Leute aufgrund ihres großen Einfühlungsvermögens sehr wohl bereit waren, einmal über diese Dinge nachzudenken. Die waren ja nicht blind, die haben ja gesehen, was in ihrem Umfeld vor sich ging. Und dann habe ich gesagt, ja, liebe Freunde, ich werde euch mal einige Dinge zusammenschreiben und dass ihr auch einen Text habt, aus dem ihr dann eure Informationen holen könnt. Und so ist im Laufe von guten 20 Jahren dieses Büchlein entstanden. Also drei Gründe würde ich noch einmal nennen. Erstens einmal die Beschäftigung während meines Theologiestudiums und meines Philosophiestudiums mit der Krise in Europa. Das zweite, die Erfahrungen in der konkreten Familienseelsorge. Und der dritte Grund war dann die lange Auseinandersetzung mit jungen Menschen, die auf der Suche nach Werten waren. Und so ist dieses Buch entstanden.
Das ist eine ganz tolle Sache. So viele Jahre, so viel Erfahrung steckt da drin. Und jetzt darf ich noch die kurze Vorstellung Ihrer Person nachholen. Sie sind Doktor, so viel wissen wir schon, Doktor der Theologie, Doktor der Philosophie und der Geschichte. Das heißt, auch hier aus einem ganz reichen Wissensschatz und aus einer ganz breit gefächerten Beschäftigung mit der Wirklichkeit, unserer Glaubenswirklichkeit und der natürlichen Wirklichkeit haben wir hier ein Kondensat in Händen, mit dem wir uns jetzt in den nächsten Sendungen beschäftigen dürfen. Wie wir jetzt schon gehört haben, diese Dinge, die wir jetzt hören werden, sind aus dem Leben genommen. Sie sind aus den Schwierigkeiten im Alltag der Menschen, wie du und ich, möchte man sagen, entstanden. Jetzt bleibt mir nur noch, Herr Dr. Egger, Sie einzuladen, dass wir in medias res gehen, wie man so schön sagt. Stürzen wir uns hinein in die Chancen des Wertechaos.
Ja, liebe Hörerinnen, bevor ich damit beginne, Ihnen einige Zeilen aus meinem Buch vorzulesen, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein wenig beten, damit diese Zeilen auch vom Geist Gottes begleitet werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Und dann wollen wir auch einige Katecheten anrufen, die sehr viel getan haben für die Verkündigung des Glaubens und der 10 Gebote. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Heiliger Papst Johannes Paul I., bitte für uns. Alle großen Katecheten, die ihr im Himmel seid, bittet für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Beginnen wir zunächst einmal mit der Einführung. Wir leben heute in einer Zeit, in der die geistig-sittliche Ordnung unter den Menschen gestört ist und vielfach die Orientierung fehlt. Wir sind oft unsicher und wissen nicht mehr, wie wir uns verhalten sollten. Viele spüren die Notwendigkeit, sich wieder auf die Grundwerte des Lebens zu besinnen. Diese Grundwerte des Lebens umfassen die 10 Gebote. Sie sind heute aktueller denn je. Sie sind entscheidend für das Leben jedes Einzelnen und für das Leben der Völker. Sie sind entscheidend für das Überleben der Menschheit. Wir wollen uns nun eingehend mit den einzelnen Geboten auseinandersetzen und uns fragen, was diese Gebote dem modernen Menschen unserer Zeit zu sagen haben. Wir beginnen zunächst mit dem Wortlaut der 10 Gebote. Erstens, du sollst an einen Gott glauben. Zweitens, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Drittens, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Viertens, du sollst Vater und Mutter ehren. Fünftens, du sollst nicht töten. Sechstens, du sollst nicht die Ehe brechen. Siebtens, du sollst nicht stehlen. Achtens, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Neuntens, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Zehntens, du sollst nicht begehren deines nächsten Gut. Die einzigartige Bedeutung der 10 Gebote wird uns erst voll bewusst, wenn wir uns fragen, um welche Grundwerte es bei diesen Geboten geht. Die 10 Gebote enthalten die folgenden religiösen und moralischen Grundwerte. Erstes Gebot, der Glaube an Gott. Zweites Gebot, die Ehrfurcht vor Gott. Drittes Gebot, die Verehrung Gottes. Viertes Gebot, die Familie. Fünftes Gebot, das Leben. Sechstes Gebot, die Liebe und Ehe. Siebtes Gebot, das Eigentum. Achtes Gebot, die Wahrheit. Neuntes Gebot, die Treue. Und 10. Gebot, der soziale Frieden. Diese Grundwerte sind die tragenden Säulen der Religion und der Moral. Ohne den Glauben, die Ehrfurcht und die Verehrung gegenüber Gott gibt es keine Religion. Ohne den Schutz der Familie und des Lebens, der Liebe und der Ehe, des Eigentums und der Wahrheit, der Treue und des sozialen Friedens gibt es auf die Dauer kein sinnvolles Leben für den Einzelnen und die Gemeinschaft. Es hat bis jetzt noch kein Volk in der Geschichte gegeben, das auf Dauer ungestraft diese Grundwerte aufgegeben hat. In den meisten Fällen lag der eigentliche Grund für den Untergang der einzelnen Völker in der Missachtung dieser Grundwerte. Das nächste Kapitel stellt sich die Frage nach der Herkunft der 10 Gebote. Die Grundwerte der 10 Gebote wurden allen Menschen von Gott in der Form des natürlichen Sittengesetzes ins Herz geschrieben und können im Gewissen und durch die natürliche Vernunft erkannt werden. Auf diese Weise gehen also diese Grundwerte bereits aus dem natürlichen Sittengesetz hervor. Dies wird auch durch die Tatsache bestätigt, dass diese Werte bei allen Völkern und zu allen Zeiten bekannt waren. Die Grundwerte der 10 Gebote gehen aber auch auf eine eigene Offenbarung Gottes auf dem Berg Sinai zurück. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es, um zu einer vollständigen und sicheren Erkenntnis der Forderungen des natürlichen Gesetzes zu gelangen, bedurfte die sündige Menschheit dieser Offenbarung. Deshalb hat Gott Moses die grundlegenden Gesetze und Gebote für das Volk Israel verkündet, zu denen die 10 Gebote gehören. Schließlich wurden die 10 Gebote auch von Christus bestätigt und noch weiter vertieft. Der Katechismus der katholischen Kirche schreibt dazu, Jesus hat die 10 Gebote übernommen. Er hat aber auch die Kraft des Geistes geoffenbart, die in ihnen wirkt. Auf diese Weise wurden die 10 Gebote zur Grundlage der christlichen Moral. Die 10 Gebote bringen die Grundpflichten des Menschen gegenüber Gott und dem Nächsten zum Ausdruck und sind daher, wie der Katechismus sagt, ihrem Wesen nach schwerwiegende Verpflichtungen. Sie sind unveränderlich, sie gelten immer und überall. Niemand kann von ihnen dispensieren. Diese Verpflichtung gegenüber den Geboten Gottes kommt sehr deutlich im Buch Deuteronomium des Alten Testaments zum Ausdruck, in dem es heißt, wenn du auf die Gebote des Herrn deines Gottes, auf die ich dich heute verpflichte, hörst, indem du den Herrn deinen Gott liebst, auf allen seinen Wegen gehst und auf seine Gebote, Gesetze und Rechtsvorschriften achtest, dann wirst du leben. Diese klaren Aussagen der Heiligen Schrift widerlegen sehr deutlich manche modernen Umdeutungen der 10 Gebote. Da ist heute oft die Rede von Anleitungen und Lebensregeln. Ja, manche sprechen sogar von den 10 Angeboten, als ob es ein Angebot wäre, jemanden nicht zu töten. Solche Formulierungen erwecken den Eindruck, als ob es sich bei den 10 Geboten nur um mögliche Orientierungshilfen ohne verbindlichen Charakter handelte. Die Heilige Schrift sagt aber klar und deutlich, dass es sich bei den 10 Geboten um Gebote handelt, zu denen Gott den Menschen verpflichtet. Im nächsten Kapitel geht es um das brisante Thema der Freiheit. Wir alle wissen, dass die Freiheit heute von großer Bedeutung ist und dass die Zukunft unseres Kontinents davon abhängen wird, in welcher Weise die Freiheit gesehen wird. Die 10 Gebote erfordern heute auch das rechte Verständnis der Freiheit. Die echte Freiheit besteht darin, dass der Mensch freiwillig die Grundwerte der 10 Gebote respektiert und freiwillig nach diesen Grundwerten lebt. Die echte Freiheit zeigt sich darin, dass sich der Mensch aus eigener Einsicht und aus freiem Willen für die Grundwerte der 10 Gebote entscheidet. Der Mensch muss also bereit sein, freiwillig die Grundwerte der Familie, des Lebens, der Ehe, des Eigentums, der Wahrheit, der Treue und des Friedens zu beachten. Der Mensch muss auch bereit sein, sich freiwillig auf Gott auszurichten, weil er ihn als den Urheber einer weisen Ordnung und lebenswichtiger Grundwerte anerkennt. Leider müssen wir feststellen, dass wir heute vielfach ein völlig falsches Verständnis von Freiheit haben. Für viele Menschen bedeutet Freiheit, dass sie tun können, was sie wollen. Für viele Zeitgenossen besteht die Freiheit sogar in der Aufhebung der Grundwerte. Sie sind der Meinung, dass sie die Familie, das Leben, die Ehe, das Eigentum, die Wahrheit, die Treue und den Frieden beliebig in Frage stellen und aufheben können. Eine solche Freiheit setzt natürlich voraus, dass man auch den Urheber dieser Grundwerte, nämlich Gott, in Frage stellt und aufhebt. Und konsequenterweise muss man dann auch die Kirche in Frage stellen, die diese Grundwerte vertritt und einfordert. Die Kirche ist dann nur noch eine Institution, die einem alles verbietet und nichts vergönnt. Dieses völlig verkehrte Verständnis der Freiheit ist der tiefste Grund für das heutige Chaos und Elend, das weite Teile unserer westlichen Welt bestimmt. Das falsche Verständnis der Freiheit bewirkt genau das Gegenteil von Freiheit, nämlich Gefangenschaft. Ein paar Beispiele. Die Freiheit zu rauchen führt in die Gefangenschaft des Nikotins. Die Freiheit, sich regelmäßig zu betrinken, führt in die Gefangenschaft des Alkohols. Die Freiheit, immer übermäßig zu essen, führt in die Gefangenschaft der Fresssucht. Die Freiheit des Sex führt in die Gefangenschaft der Triebhaftigkeit. Die Freiheit der Aggression führt in die Gefangenschaft der Gewalt. Die Freiheit der Anarchie führt in die Gefangenschaft des Chaos. Die falsche Freiheit verursacht auch jede Menge Katastrophen und Tragödien. Die freie Liebe verursacht Untreue und Abtreibung. Die Freiheit, die Verkehrsordnung zu missachten, verursacht Verletzte und Tote. Die Freiheit auf gefährlichen Schneehängen verursacht Lawinentote. Die falsche Freiheit führt in die Gefangenschaft. Sie zerstört die menschlichen Beziehungen. Sie ruiniert die Gesundheit. Sie verursacht Katastrophen und Tragödien. Sie führt in die innere Dunkelheit und Verzweiflung. Sie bewirkt eine zunehmende innere Lähmung und endet schließlich im Chaos. Beim nächsten Kapitel geht es um das Gewissen. Die 10 Gebote erfordern heute auch das rechte Verständnis des Gewissens. Das Gewissen ist zunächst ein seelisches Kontrollorgan, das den Menschen auf das Gute und das Böse hinweist. Das Gewissen äußert sich aber auch in einer inneren Stimme, die den Menschen zum Guten hindrängt und vom Bösen abhält. Das Gewissen äußert sich schließlich in einer inneren Unruhe, die dem Menschen nach einer unmoralischen Handlung keine Ruhe lässt und ihn daran erinnert, dass er gewisse Dinge in Ordnung bringen muss. Es stellt sich dann auch die entscheidende Frage, an welchen Maßstäben sich das Gewissen orientiert. Das Gewissen kann nur dann seine Aufgabe erfüllen, wenn es sich an den Grundwerten orientiert. Das bedeutet aber, dass sich das Gewissen letztlich an Gott orientieren muss, der die Grundwerte und die gesamte Schöpfungsordnung festgelegt hat. Das Gewissen ist also gewissermaßen der innere Kompass, der auf Gott ausgerichtet sein muss und sich an den Grundwerten Gottes orientieren soll. Leider müssen wir feststellen, dass heute viele Menschen ein falsches Verständnis des Gewissens haben. Der postmoderne Mensch betrachtet das Gewissen nicht mehr als einen Kompass, der sich an den Grundwerten und an Gott orientiert. Der Maßstab seines Gewissens ist vielmehr das eigene Ich, welches darüber entscheidet, was gut und böse ist. Es ist also der einzelne Mensch, der selbst über Moral und Unmoral entscheidet. Auf diese Weise fehlt aber eine wirkliche Kontrolle über das moralische Verhalten des Menschen. Letztlich wird ein solches Gewissen sogar zum Komplizen der Unmoral. In unserem postmodernen Zeitalter wird aber auch die Gesellschaft und der Staat immer mehr zum Maßstab des Gewissens. Die Gesellschaft und der Staat legen fest, was gut und böse ist. Die Gesellschaft und der Staat erklären, dass freie Liebe, Scheidung, Abtreibung, Euthanasie, Homosexualität, Gender, Mainstreaming und so weiter korrekt sind und dass jede Kritik an diesen Menschenrechten politically incorrect und diskriminierend ist. Auf diese Weise üben die liberale Gesellschaft und der liberale Staat zunehmend einen sehr raffinierten und subtilen Gewissenszwang aus. Weiter müssen wir feststellen, dass sich auch innerhalb der katholischen Kirche zunehmend ein falsches Verständnis des Gewissens durchgesetzt hat. Seit einigen Jahrzehnten ist es üblich, dass gewisse moralische Entscheidungen dem eigenen Gewissen des mündigen Christen überlassen werden. Unter dem eigenen Gewissen verstehen viele Christen, dass sie nun selbst über die moralische Berechtigung bzw. Gültigkeit bestimmter Verhaltensweisen entscheiden können. Ein paar konkrete Beispiele: Liebe ohne Trauschein, Wiederverheiratung, Verhütung, künstliche Befruchtung, Homosexualität, Euthanasie, Fernbleiben von der Messe, Verpflichtung gegenüber den 10 Geboten, Der mündige Mensch, der mündige Christ, fühlt sich in vielen Fällen selbst als der Maßstab des eigenen Gewissens. Auf diese Weise kommt es, dass sich ein großer Teil der Christen im Namen ihres eigenen Gewissens für Verhaltensweisen entscheidet, die nicht mehr mit der Lehre des Christentums übereinstimmen. Wir müssen schließlich auch feststellen, dass es in der katholischen Kirche weitreichende Einflüsse von Ideologien gibt, die in vieler Hinsicht nicht dem christlichen Geist entsprechen und zu einer Gefährdung der christlichen Grundwerte führen. Einige konkrete Beispiele für diese ideologische Unterwanderung. Da gibt es die Strömung des Humanismus, der besagt, dass der Mensch das Maß der Dinge sei. Da gibt es die Strömung der Aufklärung, die sagt, dass der mündige Mensch der Maßstab der Moral sei. Da gibt es die Strömung des Liberalismus, die von der individuellen Freiheit spricht. Da gibt es den Einfluss des Existenzialismus, der sagt, dass der Mensch ein Entwurf des Menschen sei. Da gibt es den Einfluss der 68er-Revolte, die behauptet, dass Gebote und Normen den Menschen unterdrücken würden. Da gibt es den Einfluss des Feminismus, der die Frau als ein autonomes Wesen hinstellt. Da gibt es den Einfluss der Grünen, für die jede Neigung des Menschen natürlich ist. Da gibt es den Einfluss der Esoterik mit ihrer östlichen Spiritualität. Und da gibt es schließlich den Einfluss des Relativismus, der von der Aufhebung aller verbindlichen Wahrheiten spricht. Diese ideologische Unterwanderung durch den Humanismus, die Aufklärung, den Liberalismus, den Existenzialismus, die 68er-Revolte, den Feminismus, die grüne Philosophie, die Esoterik und den Relativismus, ist es dazu gekommen, dass das Christentum nicht mehr das Salz der Erde, sondern nur noch ein ideologischer Cocktail und eine Allerweltsreligion geworden ist. Ein solches Christentum ist durch die Ideologien unterhöhlt. Es ist schal geworden und hat keine Kraft mehr. Angesichts der folgenschweren Verirrungen im Bereich der Freiheit und des Gewissens begreifen immer mehr Menschen, dass heute eine moralische Instanz und Autorität benötigt wird, die den Menschen sagen kann, an welchen Werten sich die Freiheit und das Gewissen orientieren sollen. Diese moralische Instanz kann heute weder der einzelne Staat noch die UNO sein, da diese Institutionen aufgrund ihrer Abschaffung von grundlegenden Werten und ihrer Befürwortung von Scheidung, Abtreibung, Euthanasie, Gender Mainstreaming und so weiter jede Glaubwürdigkeit verloren haben. Die einzige Instanz, die in den letzten Jahrzehnten konsequent die Grundwerte der Familie, des Lebens, der Ehe, des Eigentums, der Wahrheit, der Treue und des Friedens verteidigt hat, ist die katholische Kirche. Die einzige Instanz, die der Aufweichung aller Werte durch den Liberalismus, den Kapitalismus, den Konsumismus, den Marxismus, die 68er-Revolte, die Grünen, die Esoterik und den Relativismus entgegengetreten ist, war das päpstliche Lehramt. Obwohl die katholische Kirche, wie wir alle wissen, selbst von massiven Krisen erschüttert wurde und an vielen Sünden und Schwächen zu leiden hat, war und ist sie die einzige moralische Instanz, die in diesem geistigen Chaos und in diesem moralischen Zusammenbruch dem Zeitgeist widersteht. Die katholische Kirche erweist sich heute für viele suchende Menschen als die wahre Mater et Magistra, als die Mutter und Lehrmeisterin, die die Menschen, wie es in der Enzyklika Mater et Magistra heißt, über die Ordnung des gesellschaftlichen Lebens der Gegenwart im Sinne der christlichen Gebote belehrt. Aus diesem Grund weist auch das Zweite Vatikanische Konzil darauf hin, dass sich die Gläubigen bei der Bildung ihres Gewissens an die Lehre der Kirche halten sollten. Wie es in der Erklärung über die Religionsfreiheit im 14. Kapitel heißt, bei ihrer Gewissensbildung müssen jedoch die Christgläubigen die heilige und sichere Lehre der Kirche sorgfältig vor Augen haben. Denn nach dem Willen Christi ist die katholische Kirche die Lehrerin der Wahrheit. Ihre Aufgabe ist es, die Wahrheit, die Christus ist, zu verkündigen und authentisch zu lehren. Zugleich auch die Prinzipien der sittlichen Ordnung, die aus dem Wesen des Menschen selbst hervorgehen, autoritativ zu erklären und zu bestätigen. Hier wird also mit aller Klarheit gesagt, dass das Gewissen nicht einfach dem Ermessen des einzelnen Menschen untersteht, sondern dass sich das Gewissen an der Lehre der Kirche zu orientieren hat. Das steht im Zweiten Vatikanischen Konzil.
Hier ist Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit der Credo-Sendung. Heute Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sprechen wir über das Thema Chancen im Wertechaos, die 10 Gebote in unserer Zeit. Wir sprechen hiermit auch über das gleichnamige Buch von Herrn Dr. Peter Egger, der Referent des heutigen Abends und einer ganzen Reihe von Sendungen innerhalb unserer Credo-Reihe ist, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen werden. Er hat uns bereits in einer Einführung über die 10 Gebote, und das ist ja der Untertitel dieses Buches, erklärt, was die 10 Gebote sind, was sie bedeuten, wie verpflichtend die 10 Gebote sind, gerade auch aus dem Katechismus der katholischen Kirche heraus. Wir haben Grundlegendes gehört über die Freiheit des Menschen, die Recht zu gebrauchende Freiheit, die nicht alle Grenzen ablehnt, sondern die Recht innerhalb ihrer Grenzen zu leben versteht und daraus zu ihrer eigenen Würde gelangt. Wir haben dann weiterhin über das Gewissen gehört, besonders über das Recht zu formende Gewissen, das sich eben nicht von ideologischen Gedankengängen unterwandern lässt, das sich nicht am eigenen Ich orientiert, sondern für uns Christen auf die Lehre der Kirche schaut und allgemein für alle Menschen sich an der Menschennatur und an dem, was in der Natur, die uns umgibt, ihm eingeschrieben ist, ihm sozusagen entgegenblickt und ihm die Weisung gibt. Nun darf ich Sie, Herr Dr. Egger, bitten, uns einen weiteren Teil Ihres Buches darzulegen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun dem ersten Gebot zuwenden. Dieses Gebot lautet, du sollst an einen Gott glauben. Wenn wir an Gott glauben wollen, müssen wir uns zunächst die Frage stellen, ob es Gott überhaupt gibt. Es gibt für uns mehrere Wege, die uns die Existenz Gottes erkennen lassen. Der erste Weg zu Gott führt über die Natur. Die Natur weist wunderbare Gesetzmäßigkeiten und eine großartige Ordnung auf. Diese Gesetzmäßigkeiten und ihre Ordnung lassen uns erkennen, dass der Natur ein grandioser Plan zugrunde liegt. Wo es aber einen Plan gibt, braucht es auch einen planenden Geist, der diesen Plan erdacht und in die Tat umgesetzt hat. Auf diese Weise gelangen wir zur Erkenntnis, dass es über der Natur ein geistiges Wesen geben muss, das diese Natur erdacht und geschaffen hat. Dieses geistige Wesen nennen wir Gott. Der zweite Weg zu Gott führt über das Gewissen. Wir erfahren in unserem Inneren eine Stimme, die uns zum Guten ermutigt und uns vor dem Bösen warnt. Diese Stimme lobt uns, wenn wir etwas Gutes getan haben, und tadelt uns, wenn wir uns für etwas Böses entschieden haben. Das Gewissen stärkt uns in schwierigen Augenblicken und tröstet uns, wenn wir um des guten Willen verfolgt werden. Wir erleben dabei, dass das Gewissen nicht ein Stück von uns selbst ist. Das Gewissen spricht mit einer eigenen Stimme und steht unserem Ich gegenüber. Im Gewissen meldet sich eine absolute geistige und moralische Autorität, die uns übersteigt. Diese absolute geistige Autorität, die sich in unserem Gewissen an uns wendet, ist Gott. Der dritte Weg zu Gott führt über die Philosophie. Die Philosophie weist uns darauf hin, dass alle Dinge eine Ursache haben. Die Philosophie fragt schließlich nach der ersten Ursache, die alle anderen Dinge, auf die alle anderen Dinge zurückgehen. Diese erste Ursache muss so beschaffen sein, dass sie ihrerseits keine weitere Ursache mehr braucht. Das bedeutet aber, dass diese erste Ursache absolut sein muss, das heißt losgelöst von jeder anderen Ursache ist. Dieses Losgelöstsein kommt im lateinischen Ausdruck absolutus zur Geltung. Absolutus heißt losgelöst von jeder früheren Ursache. Diese erste Ursache muss aber auch in dem Sinn absolut sein, dass sie alles andere hervorbringen kann. Und deswegen muss diese erste Ursache auch vollkommen sein. Diese absolute Ursache aber nennen wir Gott. Der vierte Weg zu Gott führt über die Heilige Schrift. Das Alte Testament berichtet uns, wie Gott in die Geschichte eingegriffen und sich dem Volk Israel geoffenbart hat. Die vielen wunderbaren Fügungen in der Geschichte des Volkes Israel, aber auch der Gottesbegriff und die Moral dieses Volkes lassen uns das Wirken und die Offenbarung Gottes deutlich erkennen. Das Neue Testament weist viele Berichte auf, in denen das Übernatürliche greifbar wird. Die Gestalt Jesu, seine Wunder, seine Totenerweckungen, seine Dämonenaustreibungen und schließlich seine Auferstehung lassen uns das Wirken Gottes klar erkennen. So ist also auch die Heilige Schrift eine Möglichkeit, die Existenz und das Wirken Gottes zu erkennen. Der fünfte Weg zu Gott führt über persönliche Erfahrungen. Viele Menschen haben in einer schweren Krankheit durch die glückliche Errettung aus einer schwierigen Notsituation oder bei der Begegnung mit einem begnadeten Menschen die Nähe und das Wirken Gottes erfahren. Diese Gotteserfahrungen haben meistens einen ganz persönlichen Charakter, der nur für die betreffende Person von Bedeutung ist. Aber diese persönlichen Erfahrungen lassen den einzelnen Menschen Gott weit tiefer erkennen als jeder andere Weg. Fassen wir das noch einmal zusammen. Es gibt also fünf Wege, die zu Gott hinführen können. Der Weg über die Natur, der Weg über das Gewissen, der Weg über die Philosophie, der Weg über die Heilige Schrift und der Weg über die persönliche Erfahrung. Wenn wir nun an Gott glauben wollen, genügt es nicht, dass wir wissen, ob Gott existiert. Wenn wir an Gott glauben wollen, dann müssen wir auch wissen, wer Gott ist. Für uns Menschen ist es zwar nicht möglich, das göttliche Wesen in seiner ganzen Tiefe zu begreifen. Aber aufgrund der natürlichen Gotteserkenntnis durch die Vernunft und der übernatürlichen Offenbarung Gottes durch die Propheten und Jesus Christus können wir einige wichtige Aussagen über das Wesen Gottes treffen. Gott ist zunächst der Schöpfer. Er hat die unsichtbare Welt der Engel und die sichtbare Welt der Menschen geschaffen. Gott hat wunderbare Gesetze in die Natur hineingelegt, die die Abläufe der Natur regeln und ordnen. Er hat die Gebote für den Menschen aufgestellt, von denen das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft abhängt. Gott hat dem Menschen die Schöpfung anvertraut und ihn zum Herrn über die Schöpfung bestellt, um sie im Sinne Gottes zu gebrauchen. Gott ist also zunächst einmal der Schöpfer. Gott ist dann auch der Herr. Er ist als absolutes Wesen der Herr über die Schöpfung und den Menschen. Gott ist das Höchste und Größte, vor dem sich der Mensch in Ehrfurcht verneigen soll. Der Mensch ist Gott unterstellt und soll daher den Willen Gottes erfüllen und ihm gehorchen. Der Mensch ist aufgerufen, Gott als seinen höchsten Herrn zu dienen. Gott hat dem Menschen die Freiheit gegeben und den Menschen damit zur Verantwortung berufen, die Freiheit nach den Weisungen Gottes zu gebrauchen. Gott ist also auch der Herr. Gott ist dann weiter auch Vater. Gott ist ein Vater, der den Menschen liebt und sich um ihn kümmert. Er hat dem Menschen eine wunderbare Welt als Wohnstätte gegeben. Gott führt den Menschen über das Gewissen und zeigt ihm die Wege zu Heil und Glück. Er ermutigt und tröstet uns, wenn es uns schlecht geht. Gott verzeiht uns und nimmt uns immer wieder auf, wenn wir in Reue zu ihm zurückkehren. Er hat seinen eigenen Sohn in die Welt gesandt, um uns zu retten und heimzuholen. Gott ist unser Vater und ein Gott der Liebe. Gott ist dann auch Richter. Gott richtet jeden Menschen nach dem Tod und beurteilt alle seine Gedanken, Worte, Werke und Unterlassungen. Er belohnt jeden Menschen für seine guten Werke und bestraft ihn für seine bösen Taten. Er beurteilt jeden Menschen mit absoluter Gerechtigkeit und schaut nicht auf das Ansehen, das ein Mensch in dieser Welt genossen hat. Gott ist ein barmherziger und gnädiger Richter, wenn der Mensch vor seinem Tod seine Sünden bereut hat. Aber er ist ein gestrenger Richter, wenn der Mensch bis zu seinem Tod nicht umkehrt. Gott ist also auch Richter. Und Gott ist schließlich auch ein dreifaltiger Gott. Gott hat sich im Laufe der Heilsgeschichte als Vater und Schöpfer, als Sohn und Erlöser und als Heiliger Geist gezeigt. Er ist ein einziges Wesen, das aber in drei Personen existiert. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sind voneinander verschieden, bilden aber miteinander den einen Gott. Die Dreifaltigkeit ist das tiefste Geheimnis des göttlichen Wesens. Fassen wir es noch einmal zusammen. Wir können sagen, dass für den christlichen Glauben Gott folgende fünf wesentliche Namen hat. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Herr. Gott ist der Vater. Gott ist der Richter. Und Gott ist der Dreifaltige. Liebe Freunde, wenn wir also mit dem ersten Gebot beginnen wollen, dann müssen wir zunächst einmal diese Fragen klären. Gibt es Gott? Und da gibt es fünf Wege, die zu Gott hinführen. Der Weg über die Natur, über das Gewissen, über die Philosophie, über die Heilige Schrift und über die persönlichen Erfahrungen. Und von Gott können wir fünf wesentliche Aussagen treffen. Gott ist Schöpfer, Gott ist Herr, Gott ist Vater, Gott ist Richter und Gott ist ein dreifaltiger Gott. Und erst wenn diese Dinge geklärt sind, dann können wir sagen, du sollst an einen Gott glauben. Aber darüber werden wir dann bei der nächsten Sendung noch einiges hören. Für heute möchte ich dieses Vorlesen beenden.
Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol hier mit der Credo-Sendung. Heute Abend hören wir zum Buch von Herrn Dr. Peter Egger, Chancen im Wertechaos, die 10 Gebote in unserer Zeit. Und da hörten wir eine Einführung über Freiheit und Gewissen und bereits den ersten Teil dieses Buches über das erste Gebot. Ich darf nun eine erste Hörerin begrüßen. Es ist Frau Neumann aus Bamberg. Grüß Gott, Frau Neumann.
Grüß Gott.
Frau Neumann, bitteschön, Sie können jetzt gleich mit Herrn Dr. Egger sprechen. Bitteschön, Sie können...
Egger, oder wie heißt?
Herr Dr. Egger.
Mhm. Egger, ich möchte Sie bitten, mir das klarzustellen mit dem ersten Gebot, du sollst Gott, deinen Vater, lieben. Ich gehe jeden Tag auf eine Kirche. Ist das zu viel, wenn ich öfters einmal abends und früh bei euch kommuniziere? Oder wie ist das zu verstehen mit der Gottes-Ehrfurcht?
Ja, danke für diese Frage. Ich habe es jetzt leider nicht ganz gehört. Herr Dr. Sonneborn, könnten Sie mir das noch mal ganz kurz wiederholen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, den Begriff Gott, den Vater zu lieben, das erste Gebot also, noch mal ein bisschen zu erläutern. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, was ist das rechte Maß auch an Ehrfurcht? Frau Neumann, wenn Sie es noch einmal präzisieren wollen, können Sie es noch mal sagen?
Ich möchte sagen, dass ich versuche jeden Tag in eine Kirche zu gehen und zu kommunizieren. Ist das zu viel, wenn ich dann abends manchmal nochmal in die Kirche gehe und nochmal kommuniziere? Oder wie ist das zu verstehen?
Also es gibt hier eine Grundregel, dass man sagt, bei einer heiligen Messe sollte eigentlich die Kommunion dabei sein. Hm? Also wenn Sie zur heiligen Messe gehen, dann sollten Sie auch von der Möglichkeit Gebrauch machen, die heilige Kommunion zu empfangen. Hm? Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommt das bei Ihnen vor, dass Sie manchmal am Morgen zur Kirche gehen und am Abend nochmals?
Hm? Ja.
Ja, dann glaube ich, dass Sie hier davon ausgehen dürfen, dass wenn Sie die heilige Messe auch ein zweites Mal besuchen, dann dürfen Sie die heilige Kommunion sehr wohl noch mal empfangen.
Hm? Herr Dr. Egger, vielleicht darf ich mich hier kurz einschalten. Ich habe das
ja,
nämlich
bitte.
Mal, ich möchte nicht sagen zufällig, aber angelegentlich einer besonderen Nachfrage in Rom mitbekommen. Dazu gab es zu der Regelung, die Sie jetzt gerade gesagt haben, eine authentische Auslegung zum Kirchenrecht. Und diese Auslegung lautet, dass im Normalfall eine Messe mit heiliger Kommunion empfangen werden soll und zu besonderen Gelegenheiten wie etwa einer Taufe, einer Wallfahrt, einer Hochzeit und so weiter, durchaus es möglich ist, dass man ein zweites Mal zur Kommunion geht.
Sonst aber nicht.
Sonst ist es laut dieser sagen wir, authentischen Auslegung des Kirchenrechts, die damals von Rom gegeben wurde, nicht üblich. Man kann das jetzt sicher nicht als völlig falsch bezeichnen, aber die, sagen wir mal, die Kirche rechnet damit, dass man im Normalfall einmal zur Heiligen Kommunion geht. Nein, man kann das sicher nicht als Sünde bezeichnen, weil was Herr Dr. Egger gesagt hat, ist natürlich im Kirchenrecht ganz klar verankert, dass eigentlich zur Heiligen Messe die Kommunion dazugehört. Also das ist unbenommen. Nur hat die Kirche einmal gesagt, na, wir rechnen eigentlich damit, dass jemand einmal geht und eher zu einer besonderen Gelegenheit nochmal geht. Also so viel diese Auslegung, die etwa vor 10 Jahren ungefähr, wenn ich mich da richtig erinnere, einmal herauskam. Aber das jetzt als Sünde zu bezeichnen, wenn man zweimal dann geht, das wäre jetzt sicher völlig fehl am Platz. Aber ich wollte jetzt nicht zu viel sagen, ich wollte nur, weil es eben mir da zu Ohren gekommen war, noch anfügen.
Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie das so genau noch einmal hier formuliert haben, weil das ist nämlich genau die Regelung der Kirche, an die wir uns halten sollten. Aber ich glaube, bei Ihnen war ja hier noch eine tiefere Frage herauszuhören, dass Sie, glaube ich, der Ansicht waren, wenn Sie zweimal zur Kommunion gehen, dann würde das gegen die Ehrfurcht gegen Gott verstoßen. Habe ich das richtig vermutet?
Ja.
Ja, ich glaube, Sie haben sich da die Frage gestellt, ob Sie da nicht gegen die Ehrfurcht verstoßen würden. Also ich glaube, wenn Sie in dem Sinne, wie Dr. Sonneborn das jetzt hier ausgedrückt hat, zur Kommunion gehen, dann werden Sie damit sicherlich nicht die Ehrfurcht gegenüber Gott verletzen, weil Sie ja aus einer inneren Ehrfurcht heraus und auch aus Sehnsucht nach Gott ein zweites Mal die Kommunion empfangen, nicht? Also ich glaube, es hängt hier immer von Ihrer inneren Einstellung ab, aber wenn Sie ein zweites Mal die Kommunion im richtigen Sinn empfangen, werden Sie bestimmt nicht die Ehrfurcht gegenüber Gott verletzen.
Das ist richtig so.
Vielen Dank, Frau Neumann. Ich hoffe, Ihre Frage ist beantwortet.
Ja, ade.
Alles Gute, auf Wiederhören. Ich darf jetzt Frau Bauer aus Stuttgart begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Lieber Herr Dr. Egger, ich habe zwei Fragen. Es geht um Wesen von Gewissen. Ich habe damit Probleme ein bisschen. Was ist eigentlich Wesen von Gewissen? Und ob hat das damit zu tun, dass wir als Menschen, wir kämpfen immer um unsere Rechte. Wenn wir irgendwas machen, wir wollen immer Recht haben. Ich denke, da ist Gewissen am Werk. Aber wieder von der anderen Seite. Leute, die sind in der Lage, schlimmste Sünde zu begehen und finden dabei keine gewissen Probleme. Siehste,
ja.
Ja, wie ist das?
Also hier muss man eines sagen, das Gewissen muss richtig gesehen werden als ein Kompass, der auf Gott ausgerichtet ist und der sein Maß in Gott sieht. Wenn das klar ist, dann kann ich nicht von meinem eigenen subjektiven Gewissen ausgehen, sondern dann muss ich mich im Gewissen fragen, ob ich dem Maß Gottes entspreche. Also das Gewissen hat die Aufgabe festzustellen, ob mein Verhalten dem Gebot Gottes entspricht. Aber es hat nicht festzustellen, ob ein gewisses Verhalten meinen eigenen Vorstellungen entspricht. Und das ist heute nämlich das eigentliche Problem. Wenn der Mensch selbst das Maß ist, dann misst er die Dinge an seinem eigenen Maß und wird damit selbst zum Maß des Gewissens. Wenn der Mensch als religiöses Wesen das Gewissen als einen Kompass betrachtet und sich im Gewissen fragt, ob sein Verhalten dem Willen und dem Gebot Gottes entspricht, dann kommt er zur eigentlichen und richtigen Gewissensentscheidung.
Also das ist nicht so irgendwelche objektive Instinkt, der uns sagt, ja, das darfst du, aber hier stoppt.
Doch das Gewissen muss an einem objektiven Maß gemessen werden. Es gibt zwar beim Gewissen immer auch einen subjektiven Teil,
ja.
Und es ist hier sicherlich auch zu fragen, wie gewisse Dinge in einem Menschen entstanden sind und wie sie sich entscheiden. Aber auch das subjektive Empfinden muss letztlich sich an einem objektiven Maßstab orientieren, weil sonst rutschen wir ab in eine völlige Subjektivität. Und deswegen haben wir auch die 10 Gebote, die klare Werte aussagen, und an denen müssen wir uns orientieren, auch wenn dabei gewisse subjektive Komponenten ins Spiel kommen. Also wenn zum Beispiel ein Ehebruch vorliegt, dann gibt es hier bestimmte subjektive Gefühle, die mitspielen. Aber es ändert nichts daran, dass das Faktum doch ein Ehebruch ist und bleibt. Und da hat man in letzter Zeit von diesem objektiven Maßstab das so weit hinüber verrückt in Richtung Subjektivität, dass man oft den objektiven Maßstab gewissermaßen aufgehoben hat. Und das ist einseitig. Es braucht den objektiven Maßstab und dazu auch die Berücksichtigung von gewissen subjektiven Faktoren.
Das heißt, wir müssen unsere Gewissen irgendwie formen.
Bitte?
Wir müssen unsere Gewissen irgendwie formen und an bestimmte Werte binden.
Genau, ja.
Und zuerst dann können wir objektiv so weit wie möglich urteilen.
Ja, es ist nicht in alten Fällen sehr einfach. Man muss sich manchmal auch wirklich an einen guten Priester wenden, um ihn zu bitten, das also auch mitzuentscheiden. Man muss auch den Heiligen Geist anrufen, damit er einen erleuchtet. Also es braucht hier bei schwierigen Fällen schon auch eine Hilfestellung und es braucht auch die nötige Ruhe, dass man wirklich zu einem klaren Urteil kommt. Und vor allem ist auch das Gebet wichtig, damit Gott selbst uns zeigt, wo wir stehen und wie wir unser Handeln beurteilen sollen.
Ja, und was betrifft Sünde? Wenn ich habe diesen Eindruck, das habe ich gegen mein Gewissen getan, da, ich denke, für mich ist das Sündefall. Aber oft, manchmal Leute machen was Böses, was objektiv böse ist. Und wenn die das nie empfinden, sie wollen diese Sündhaftigkeit nicht zugeben. Also wir machen das so allgemein, ja. Hat das mit der Sünde was zu tun? Gewissen bestimmt, welche Tat, die ich gemacht habe, sündhaft ist und welche nicht.
Ja, da haben wir wieder das gleiche Problem, nicht? Wenn es kein Gebot gibt, dann gibt es, also für gewisse Menschen keine Gebote gibt, die verbindlich sind, dann gibt es für sie natürlich auch keine Sünde. Da geht es immer darum, anerkennt der Mensch bestimmte Gebote, anerkennt er, dass Gott bestimmte Gesetze des Lebens festsetzt, oder anerkennt er das nicht? In dem Moment, wo der Mensch das anerkennt, sagt er, er hat sich von Gott und seiner Ordnung getrennt und dann kommt es zur Sünde. Wenn ein Mensch das nicht anerkennt, dass Gott gewisse Gesetze und Gebote festgelegt hat zum Vorteil des Menschen, dann wird er auch nicht zugeben, dass es eine Sünde gibt.
Also ja, das heißt, wir brauchen objektive Maßstäbe und Dogmaten.
Ja, das ist sicherlich eine erste Voraussetzung dafür, dass wir das Wertechaos überwinden.
Ja.
Das ist, dass dieses Bewusstsein, dass es eine Sünde gibt, ist ein erster wichtiger Schritt zur Überwindung des Wertechaos.
Vielen Dank, Frau Bauer.
Ja,
die Sendezeit ist jetzt fast rum, aber vielen Dank für Ihre Fragen. Alles Gute wünsche ich Ihnen.
Danke.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ja, Dr. Egger, das ist, Jesus sagt das ja, fiel mir jetzt gerade ein, auch sehr schön, wenn er im Gleichnis sagt, ja, der Knecht, der nicht um das Gebot des Herrn weiß und sündigt, der bekommt wenig Schläge, in einem altertümlichen Bild. Der Knecht, der aber darum weiß und dagegen handelt, der bekommt viele Schläge, nicht? Also ich habe mich nur gerade an dieses Wort, wo Sie es so schön erläutert haben, erinnert gefühlt. Eine Schwierigkeit könnte man sich ja jetzt noch vorstellen, Wir haben gerade darüber gesprochen, das Gewissen sagt, ist es Sünde oder nicht. Ich weiß oder anerkenne, ob es Sünde ist oder nicht. Es gibt natürlich dann noch das Element, glaube ich, dass man sagt, habe ich selber dazu beigetragen, habe ich mich so lange gewehrt, die Wahrheit, die mir eigentlich klar war, zu leugnen, dass ich irgendwann meiner eigenen Leugnung glaube und die Sünde nicht mehr anerkenne. Da müsste man dann, wenn man jetzt versucht, hier das moralisch ganz aufzudröseln, noch ein bisschen schauen, dass es auch diese Möglichkeit gibt, nicht? Einfach die bare Unwissenheit auf der einen Seite oder auch die verschuldete Unwissenheit dadurch, dass ich...
Genau. Also Sie haben hier noch sehr wichtige Punkte angesprochen. Es ist dann auch noch die Frage nach der Freiheit zu stellen, die käme auch noch dazu, nicht? Also wie weit weiß ich überhaupt, weil ich ja immer nur nach meinem Wissen auch gewissenhaft handeln kann. Deswegen gibt es ja den berühmten Spruch, ein gebildetes Gewissen braucht auch ein gewisses Wissen. Mhm. Und da ist dann auch die Frage, wo haben heutige Menschen die Möglichkeit, ihr Gewissen zu formen? Und ja, wo sind da vielleicht auch manche Versäumnisse bei der Verkündigung, dass oft nicht klar genug gesprochen wird? Mhm. Also hier gibt es noch einige Facetten, aber das, was wir heute mal gesagt haben, das ist, glaube ich, grundlegend wichtig gewesen, dass wir sagen, das Gewissen ist nicht nur eine subjektive Plattform, sondern sie ist im Grunde genommen jenes Organ, das uns fähig macht, dass wir wirklich uns nach Gott ausrichten und überprüfen können, ob unser Verhalten mit Gott übereinstimmt. Mhm.
Ja, und vielen Dank dafür. Eine Frage, die hier noch dazugehören würde, die wir heute nicht mehr stellen oder nicht mehr beantworten können, ich möchte sie gerade noch in den Raum stellen, ist sicher noch, wie sicher oder welche Art von Sicherheit muss ich denn erlangen, um guten Gewissens handeln zu können? Wir kennen ja alle diese wirklich schwierigen Situationen, wo ich also irgendwie nicht zu einer hundertprozentigen Lösung komme, muss aber handeln. Wie sicher muss ich mich denn nun fühlen? Aber wir werden Gelegenheit haben, darüber noch zu sprechen. Lassen wir die Frage noch einmal ein bisschen spannend da stehen und freuen wir uns schon aufs nächste Mal. Jetzt zum Abschluss, Herr Dr. Egger, darf ich Sie noch nach guter Gewohnheit bitten, ein Gebet zu sprechen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir bitten dich, lass du uns die tiefe Bedeutung deiner 10 Gebote immer mehr erkennen. Du hast uns gezeigt, dass wir anhand von 10 Grundwerten einen Maßstab von dir bekommen haben, der in allen Bereichen anzuwenden ist. Gib du uns deine Erleuchtung, dass wir die Bedeutung der 10 Gebote in unserer Zeit mit aller Klarheit erkennen dürfen. Amen.
Amen. Ein herzliches Vergelt's Gott, vielen Dank und Ihnen alles Gute, Herr Dr. Egger, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.